Okay, gut, dann starten wir los. Jo, letzte Vorlesung in diesem Semester, Endspurt. Ich hoffe, dass wir alles zu einem abschließenden Abschluss kriegen. Wir hatten gestartet das letzte Mal mit der Transformation von Zweierspinoren. Unter einer Rotation. Und ich fasse nochmal kurz die wesentlichen Schritte zusammen. Zweierspinoren sind ja Spinoren, die von vornherein halt eben berücksichtigen, dass es ein Teilchen mit Spin gibt. Morgen. Und dazu benutzen wir die folgende Schrödinger-Gleichung. Also wie üblich halt eben IHT, D nach DT, Psi gleich H Psi, aber was ist das H? Das ist jetzt das Wesentliche. H ist an der Stelle 1 durch 2m. Und dann koppeln wir, weil ansonsten wird man vom Spin nichts merken, das A-Feld rein, was wir ja seit der Elektrodynamik kennen. Schreiben also P minus E durch C mal A, also schwache Kopplung, plus das entsprechende normale elektrische Potenzial, V von R. Und dann kommt nochmal ein Term, der letztendlich mit dem B-Feld zu tun hat und in dem wir überhaupt merken, dass es so etwas wie ein Spin gibt, nämlich das Sigma B. Und das ist dann quasi der Hamilton-Operator, der auf das Psi-Feld wirkt. Und das Psi, das ist halt eben nochmal ganz wichtig, das ist an der Stelle ein Zweierspinor mit zwei Komponenten Psi1 und Psi2. Und das Sigma dementsprechend eine 2×2-Matrix. Gut, wir hatten dann folgende Schritte schon mal unternommen. Wir haben gesagt, dieses Psi, wenn ich das betrachte im ganzen Raum, also beziehungsweise die skalare Dichte im ganzen Raum, drüber integriere, dann muss die konstant sein. Das heißt, wenn ich also auf das Psi-Feld eine unitäre oder eine Transformation wirken lasse, Psi von R und T, und ich habe jetzt hier diesen Operator U von R, der die Rotation darstellen soll, dann gibt es ja das Psi plus von R und T, R Kreuz von R und T. Das heißt also letztendlich, wenn ich das dann da oben einsetzen will, dann muss rauskommen, dass das der Operator, der Unitäre, dass der gleich 1 sein muss. Also das Produkt muss 1 sein, sorry. Wir hatten dann Folgendes gemacht. Ja.
Das war der vorletzte oder der vierte wurde das nie. Und zwar, wo jetzt dieser Term P minus E durch C mal A kommt. Also, das hat was mit dem B-Feld zu tun?
Ja, das ist, also wir kennen aus der Elektrodynamik, kennen wir einerseits das B-Feld und andererseits das Vektorfeld A.
Ja.
Okay. Und das war eigentlich mehr eine Feststellung. So, und es gibt so etwas wie eine schwache Kopplung, die hätten wir eigentlich in der Hauptvorlesung, hätten wir die auch herleiten können müssen? Nee? Okay, also an der Stelle, man muss überlegen, wo bringt man überall das B-Feld ein, wo bringt man überall das A-Feld ein? Und man kann also zeigen, oder beziehungsweise es ist irgendwie offensichtlich, dass das B-Feld irgendwas mit dem Sigma zu tun haben muss, also mit dem Spin, weil mit dem B-Feld habe ich ja quasi die Ausprägung überhaupt, dass der Spin sich erstens überhaupt zeigt. Ansonsten sind ja die Zustände entartet. Und zweitens, die Größe, wie er sich zeigt, hängt quasi mit diesem Sigma mal B zusammen. Und dann haben wir das A-Feld. Und da ist halt eben die Frage, wo passt das ebenfalls rein? Und wenn wir dann es im Rahmen der Quantenelektrodynamik durchprobiert, nächstes Semester, weiß nicht, oder vielleicht sogar erst in zwei Semestern, dann sieht man, dass es also so eine, dass das die Möglichkeit der schwachen Kopplung ist. Also das ist quasi die geringste Möglichkeit, die man hat. aber die ist ausreichend, um halt eben das A-Feld irgendwo hier an der Stelle geordnet einzukoppeln. Also entweder Hochstellerheadsets in der Hauptvorlesung bringen können müssen oder halt eben dann erst in 2 Semester in der Quantenelektrodynamik. Ja. So, diese unitäre Operator U, den hatten wir bei den Spin-1-Feldern, die wir ja behandelt haben, auch schon, von dem hatten wir auch schon gesehen, dass der sich letztendlich aufspalten lässt in einen Anteil U von, also der mit dem Drehimpuls zu tun hat, mal irgendetwas anderem. Bei den Einspinoren war das dann, haben wir das einfach als US bezeichnet. Klar ist aber, dass beide Operatoren, sowohl das UL als auch das US, halt eben unitäre Operatoren sein müssen. Für das UL hat man abgeleitet, dass E hoch minus I durch H quer, dann dieser Drehwinkel, um den es letztendlich geht, was ja eigentlich auch hier das Argument von dem UL ist, mal L, Operator. Und für das US haben wir letztendlich, weil wir es nicht besser wissen und weil wir es anschließend auch rausbekommen, dass es ein sinnvoller Ansatz ist, genau dasselbe gewählt, E hoch minus IH quer, das Phi mal irgendeinem Operator, von dem wir nicht wissen, was er ausdrückt. Aber letztendlich muss der hermetisch sein, das wissen wir jetzt schon. Und auch das soll ein Operator sein, also kriegt er auch ein Dach. So, an der Stelle möchte ich jetzt quasi nochmal in die genauere Präsentation reingehen, also in die Ableitung reingehen. Wenn wir uns also mit Rotation beschäftigen wollen, heißt es zum Beispiel auch, dass das B-Feld, von dem wissen wir ja, wie es sich transformiert unter Rotation, weil es ein ganz normales Feld ist. Es verhält sich also unter Rotation wie jedes andere Feld auch. Dementsprechend muss dieses Sigma sich ebenfalls unter Rotation verhalten wie ein Feld. Also der Operator, der ja auch ein Vektor ist, der Vektoroperator, der muss sich ebenfalls verhalten wie ein Feld, muss sich also bei Raumdrehung wie ein Vektor transformieren. Das heißt letztendlich, das Sigma I muss gelten, das ist Sigma, also US mal Sigma I mal der unitäre Operator S. In beiden unitären Operatoren S steckt dann jeweils US, steckt dann jeweils nochmal dieses Phi drin, so wie es da unten auch steht, US von Phi. Ich glaube, das brauche ich auch nicht jetzt mal hinzuschreiben. Also das heißt, die Matrix, machen wir noch einen Strich dran, muss sich transformieren, oder der Vektor dieser Matrizen, der muss sich transformieren wie ein ganz normaler anderer Vektor. Und wir wissen außerdem, dass wir schreiben können, dass das identisch ist mit der Drehmatrix Rj mal Sigma J. Das haben wir beim letzten Mal herausbekommen gehabt, ja. Danke. So, und genau, also das, was wir auch gesagt hatten, ist, wenn wir jetzt quasi das Gestrichene nehmen, dann muss das genau dieselbe Konstante sein. Ne? Danke. Gut, also die Sigma-Matrizen transformieren sich unter Rotation genauso wie andere Vektorfelder auch. Und für diese infinitesimalen Rotationen hat man Folgendes gesagt. Das RJI, das ist gleich Delta IJ plus Epsilon IMJ mal Delta Phi M. Also es war etwas, was wir uns letztes Mal überlegt hatten, als wir auch die Rotation betrachtet hatten. Und das US, also den Operator US, den können wir Taylor-Reihen entwickeln für kleine infinitesimale Drehungen, indem wir sagen, das ist also einerseits die 1 minus I durch H quer und dann auch wieder hier Delta Phi N mal A N Operator, das Ganze in der Einsteinschen Summenkonvention verstanden. Das heißt also, wird nochmal drüber summiert über die Ns. Höhere Terme lassen wir weg. Das werden wir dann auch rigoros im ganzen Nachfolgenden ebenfalls durchziehen, dass wir alle Terme mit Delta Phi N Quadrat und höher einfach vernachlässigen. Gut. Bei den Indizes muss ich immer aufpassen. Da habe ich mir schon den ersten Fehler. Sorry, aber hier steht RJI. So, jetzt kann man sich Folgendes überlegen, dass das RJI mal RKI, weil das beides mal miteinander multipliziert, sieht man also, das ist Delta plus Epsilon, Delta Phi M mal Delta plus Epsilon. Das heißt, es gibt einen Term, der geht mit Delta IJ, Delta KJ, KI. Und das heißt, insgesamt gibt es einfach ein Delta JK. Und dann gibt es einen Term Delta mal Epsilon plus Epsilon mal Delta. Ja, also aus den beiden Produkten heraus. Das Delta wird dann 1, wenn I gleich J ist. Und das Epsilon wird dann 1, wenn Epsilon ungleich J ist. Das heißt, die beiden Terme tragen gar nichts dazu bei. Also diese beiden Terme, die jetzt hier kommen, plus Delta mal Epsilon ist 0, plus Epsilon mal Delta ist 0. Und dann gibt es noch einen Term Epsilon mal Delta mal Delta, Phi. Das ist ein Term in quadratischer Form, was wir rigoros, hatte ich eben schon vorher angekündigt, vernachlässigen werden. Das heißt also, in dieser infinitesimalen Näherung ist das gerade Delta JK und mehr nicht. Bin ich letztes Mal ziemlich drüber hinweggehuscht, weil ich dachte, ich kriege es insgesamt noch durch, aber habe ich nicht geschafft. Gut. Diese Relation benutzen wir. Wir multiplizieren da oben einfach mit RJI mal durch. Das heißt also, da steht RJI mal US Kreuz Sigma I US ist gleich RJI mal RJI. Das ist einfach Delta JJ mal Sigma J. Okay, also mal Sigma J. Und jetzt setzen wir einfach all das, was wir wissen, ein. Also die ganzen Näherungen, die wir da getroffen haben, die setzen wir jetzt auf beiden Seiten ein. Also fangen wir an. Sigma J ist gleich. RJI ist Delta IJ plus Epsilon IMJ mal Delta Phi M. US Kreuz ist 1 plus I durch H quer Delta Phi N mal A N. Dann gibt es hier das Sigma I, das lassen wir so stehen, wie es steht. Und dann gibt es hier das US, also wieder die Einheitsmatrix, minus I durch H quer Delta Phi L mal AL. So, das müssen wir jetzt alles ausmultiplizieren. Das ist nicht ganz so schwierig. Frage? Nee. Ist gleich Delta IJ plus Epsilon IMJ. Ersten Term lassen wir einfach so stehen, wie er steht. Den zweiten mal den vierten Term, das nehmen wir jetzt uns mal vor. Das heißt, hier gibt es also eine Einheitsmatrix mal Sigma mal 1, also einfach das Sigma I. Dann gibt es die Einheitsmatrix mal Sigma mal dem Term hier hinten, also plus I durch H quer Sigma I Delta Phi L AL. Da gibt es ein Minuszeichen, sorry. Dann gibt es den Term mal der Einheitsmatrix, also plus I durch H quer Delta Phi N AN mal Sigma I. Und dann gibt es Terme von der Größenordnung Delta Phi mal Delta Phi, die wir wieder weglassen. So, hier sehen wir also, dass das Sigma I mit dem AL, und hier steht letztendlich ja genau dasselbe. Ich könnte ja hier auch wieder die Indizes jetzt umbenennen in AL mal AL, also Delta Phi L mal AL, dass die hier gerade miteinander vertauscht sind. Hier steht auch noch ein Minuszeichen, das heißt also hier kommt der Antikommutator ins Spiel. Also steht hier Delta IJ plus Epsilon IMJ, nee, mal Delta Phi M. Und dann steht hier das Sigma I plus I durch H quer, dann das Delta Phi N, das ist ja nur eine ganz normale Zahl. Und dann schreiben wir jetzt hier hin Sigma I, A, N. Jo, und wie gesagt, den hinteren Term, den lassen wir weg, weil er sowieso quadratisch in Delta Phi ist. Also, Klammer zu. Hallo. Alles klar? Mir fehlt ein Minuszeichen, aber ansonsten bin ich auch noch dabei. Naja, hier haben wir sie ganz bewusst entschieden, weil man nicht, also weil man einfach an der Stelle noch vorsichtig sein muss, ob die nicht irgendwie, ob es eine Terme gibt, die halt eben vielleicht miteinander kommutieren. Dadurch, dass wir aber anschließend ja sagen, Delta Phi mal Delta Phi vernachlässigen wir, gibt es letztendlich dann nur noch einen Term, wo hier steht Delta Phi L AL, Summe über L. Und hier steht ein Term Delta Phi A N Summe über N. Und da könnte ich ja jetzt wieder die Indextransformation machen. N setze ich gleich L oder L setze ich gleich N. Das macht ja nichts aus. Also ich könnte jetzt hier quasi schon an der Stelle aus den Ls hier überall Ns machen. Weil wie gesagt, das ist ja nur eine Addition anschließend, über die ich sowieso noch durchführen muss. Genau. Ja, nee, sonst müssen wir aufpassen. Also, beziehungsweise, nee, wir müssten da an der Stelle aufpassen. Hier vorne müssen wir trotzdem nicht aufpassen. Ne? Also, hier vorne macht es so oder so Sinn, wieder zurück zu transformieren. Aber mir fehlt trotzdem ein Minuszeichen. Vielleicht könnte mir gerade mal helfen. hier, es ist auch richtig, das ist auch tatsächlich da, weil hier steht ja, also, hier steht Sigma mal AL, das ist genau das, was hier steht, und hier steht AN Sigma, das ist ja genau das Umgedrehte, hier steht es mit dem Pluszeichen, hier steht es mit dem Minuszeichen, also muss da eigentlich ein Minuszeichen hin, okay? Gut. Wir merken uns jetzt in unteren Termen, weil jetzt muss ich die Tafel wieder runterschieben. Also jetzt wird einfach ausmultipliziert die beiden Klammern, Delta plus Epsilon mal Sigma minus die Poisson-Klammer. Ja? Also der Kommutator. Also Delta mal Sigma gibt einfach, da stand ein Delta IJ mal Sigma I, also gibt es hier ein Sigma J. Dann gab es einen Term Epsilon IMJ, Delta Phi M mal Sigma. Da fehlt übrigens noch das Operatorzeichen drüber. Epsilon IMJ mal Delta Phi M mal Sigma I. Das sind quasi die linke Klammer mit dem Sigma multipliziert. Und dann gibt es einen Term Kommutator mal dem Delta-Zeichen davon. Das heißt also, alles, was also dieses Delta IJ mal minus I durch H quer Delta Phi N mal der Kommutator. Also, es gibt dann einfach plus Delta IJ, wir merken uns, dass das, J zu, dass das I zum J wird, plus I durch H quer Delta Phi N und dann kommt der Kommutator AN und in dem ersetzen wir das Sigma I durch ein Sigma J. So, und dann gibt es noch einen Term, das ist wieder der vierte Term, Delta Phi mal Delta Phi wird also wieder mal wie üblich vernachlässigt. Gut, wir erinnern uns nochmal dran, was links stand, gestartet waren wir mit Sigma J, ich schreibe es gerade nochmal hin. Jetzt steht also da, Sigma J ist gleich Sigma J plus Epsilon Delta Sigma plus Delta mal Kommutator. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um das stimmig zu kriegen, ist, dass dieser Term hier identisch ist mit diesem Term bis auf ein Minuszeichen. Ja? Ich drücke es mal ein bisschen anders aus. Der Kommutator, da steckt ja die einzige Variable drin, die wir eigentlich haben, nämlich das AN. Der Kommutator zwischen AN und Sigma J. Jetzt machen wir Folgendes. Der muss sein I mal H quer. Damit kürzt man quasi das H quer raus. Das I mal I gibt ein Minuszeichen. Damit haben wir also das Minuszeichen schon mal realisiert. Und das muss sein Epsilon INJ mal Sigma I. Oder wir hätten es jetzt auch hier überall mit M schreiben können, also AM ist gleich Epsilon IMJ, dann wird man sofort sehen, dass die beiden Terme dann auch identisch sind. Aber es wird ja sowieso noch drüber summiert, insofern ist es jetzt wurscht. Ja, also hier vorne steht ja eine Summe über M und hier drüben steht eine Summe über N. Also können wir es auch in der ursprünglichen IDC-Bezeichnung lassen. So, wenn wir das also jetzt realisieren würden, dann würde dieser Term genau das Negative von dem sein, beziehungsweise der Term genau das Negative von dem hier sein. Summen stehen. Ja. Das wäre jetzt eine dieser Summanden. Aber jede dieser drei Summanden, die hier stehen würden, für jeden dieser drei müsste genau das hier auch gelten.
Ja, die Frage ist, ob das für jeden einzelnen gelten muss oder ob die Summe.
Gut. Aber dann hat man, das kann man, also Frage ist gut. Wenn man es macht, kommt man drauf, dass man wieder höhere Terme in Delta kriegt. Deswegen die einfachste Annahme, und die ist immer in dieser Beschränkung, ich will keine D-Quadrat-Terme drin haben, in dieser Einfachheit, wie es jetzt hier steht, ist es also pro Summand richtig. Ja. So, jetzt ist Folgendes. Wir haben hier die Sigma, also wir haben ja hier die Sigma-Matrizen, sowohl im Kommutator stehen als auf der rechten Seite. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Wir könnten auch diese ANs hier als 2x2-Matrizen nehmen. Wenn wir nur eine Zahl hinschreiben würden, wäre es Humbug, ja, weil dann wäre Zahl, Komma Sigma, Kommutator draus ist 0. Kriegt man die rechte Seite nie hin. Wenn man hier einen ganz normalen Operator hinschreiben würde, wie soll der wirken? Der könnte also nur als Differentialoperator zum Beispiel wirken. Differentialoperator mal Sigma, Kommutator ist auch wieder 0. Kann es also auch nicht sein. Insofern bleibt auch wieder geringste Annahme, kleinste Annahme, auch wieder nur ein 2x2-Operator, also ein Matrix-Operator über. Nee, also wir behandeln uns, nee, jetzt müssen wir aufpassen. Der Sigma-Vektor ist ein Dreier-Vektor. Aber jedes einzelne Element dieses Vektors, das ist nur ein Zweier-Vektor. Na, der wirkt hier auf das Psi1 bis Psi2. Also es heißt, An ist irgendwie eine Kombination. Das An ist erstmal irgendwie ein 2x2-Vektor-Matrix. Jetzt habe ich es. 2x2-Matrix. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mal behandelt worden ist. In der Mathematik oder wo auch immer. Diese vier 2x2-Matrizen bilden die Basis für alle 2x2-Matrizen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mit den Vieren kann ich quasi alle 2x2-Matrizen irgendwie aufbauen. Ja, okay. Genau, also es geht nur darum, dass ich mit einer Linearkombination von allen möglichen, also von diesen vier Matrizen halt eben alle möglichen anderen darstellen kann. Nee, also das sind ja schon die komplexwertigen drin. Ja, aber sie hat ja eine wichtige Sache gesagt. Man kann die Vorfaktoren komplexwertig machen. Ja. So, das heißt jetzt, die ANs kann ich darstellen als irgendwelche Vorfaktoren ANM mal Sigma M. Plus, meist nennt man diesen Vorfaktor Beta, mal der Einheitsmatrix. Jetzt kommt das, was Sie vorher gesagt haben. Ich hatte es hier schon mal gesagt. Das A soll ja ebenfalls ein Hermitsche-Operator sein. Ja, ganz wichtig. So wie das L da oben ein Hermitsche-Operator ist, so soll das A auch ein Hermitsche-Operator sein. Und jetzt kommt genau die Reduktion. Weil es Hermitsche-Operatoren sind, können jetzt die Vorfaktoren alle miteinander reell werden. Das heißt also, ich kriege jetzt hier Koeffizienten oder Vorfaktoren, die reine C-Zahlen sind. Was man macht, ist üblicherweise, dass man, obwohl es jetzt erstmal formell hier steht, dass man diesen Term hier streicht. Warum? Also wenn man es durchrechnet, ist das nichts anderes als so etwas wie eine Phase. Ja, der bringt eine Phase rein und von Phasen wissen wir schon in der Elektrodynamik, dass wenn wir die auf alle anwenden, die in der Physik, in den Ergebnissen der Physik nichts ändern werden. Das heißt, wir können uns beschränken auf diese Sigma-Matrizen, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3. Wenn ich jetzt das AN hier einsetze, also ich setze jetzt tatsächlich ANM mal Sigma M ein, Komma Sigma J, dann kriege ich hier raus, da es eine reine Zahl ist, das ist jetzt nichts Besonderes, ziehe einfach das ANM raus und das soll jetzt identisch sein I H quer Epsilon I N J Sigma I. Das ist nämlich genau das, was hier oben steht. Sigma M mal Sigma J, also das hier selbst, das liefert mir 1, 2 I Epsilon N J I mal Sigma I. Dann haben wir das ANM noch davor stehen. Und das soll sein IH quer mal Epsilon I N J mal Sigma I. So, das heißt, das ANM das muss sein ein halb durch H, mal H quer. Und jetzt, das war die Diskussion, die wir das letzte Mal noch hatten im Nachgang, Epsilon NJI und Epsilon INJ sind bis auf Minuszeichen durcheinander rotierbar. Ja, also hier steht ja dann, wenn ich das nach vorne rotieren lasse, steht da INJ und das ist dasselbe wie IN. Steht INJ. Ja, genau. So, das heißt also, hier, das Minuszeichen sogar noch weg. Das heißt also, hier steht genau dasselbe, wie das, was auf der linken Seite steht. Das heißt letztendlich, mein AN, jetzt muss ich mal ganz kurz, muss ich mal was gucken. Mein AN ist dann einfach gleich ein halb H quer mal Sigma N. So, wenn ich das jetzt einsetze, also das Ganze haben wir ja nur deswegen gemacht, damit wir es jetzt anschließend einsetzen können in den unitären Operator U. Dann steht also hier als unitärer Operator U von Phi ist gleich E hoch minus I durch H quer. Und dann steht da das Phi und dann steht da ein halb mal H quer mal Sigma und jetzt machen wir das wieder als Vektor, weil das gilt ja für alle ANs, mal Sigma Vektoroperator. Das fasse ich jetzt insgesamt zusammen als minus 1/2 i, das h quer fliegt raus, mal Sigma, mal Phi, mal Sigma Operator. Jo. Meist führt mir jetzt an der Stelle den sogenannten Spin-Operator ein. S, der ist 1/2 h quer mal Sigma, so ist er definiert. Und dann sieht man, dass jetzt hier überbleibt. Also man macht das, die Definition deswegen so, weil dann passt es halt eben schön in das Bild, was wir da vorne haben. Dann hat man nämlich da stehen minus i durch h quer und dann das phi mal dem Spin-Operator S. Gut, wenn man das jetzt so hingeschrieben hat mit dem Spin-Operator, dann kann man natürlich Folgendes machen, dass man das gesamte UR, also diesen unitären Operator für die Rotationen, der ursprünglich mal war UL, also e hoch minus i durch h quer, phi mal L, mal dem US, für das wir jetzt ausgerechnet haben, dass es e hoch minus i durch h quer, auch wieder das phi mal S. Sehen wir also, dass wir die beiden Exponenten zusammenfassen können als e hoch minus i durch h quer mal phi und da mal l plus s. So, das heißt also, wir hatten das letzte Mal, hatten wir auch schon so etwas gehabt, haben das dann hier als den Gesamtdrehimpulsoperator Operator J betrachtet, was wir jetzt hier wieder genauso machen würden. Das heißt, wir würden also jetzt auch wieder den Gesamtdrehimpulsoperator nehmen, der besteht aus dem normalen Bahndrehimpulsoperator L plus einem Spinoperator, der jetzt hier aber verknüpft ist mit den Sigma-Matrizen. Das letzte Mal waren es dreimal, daher kommt das Bereich. Das letzte Mal waren es 3x3-Matrizen. Und diesmal sind es halt eben nur die ganz normalen Pauli-Matrizen. Von den Pauli-Matrizen wissen wir, dass die einen Spin-Eigenwert von 1/2 haben. Das heißt also 1/2 h quer, genauer gesagt. Das heißt also, was wir jetzt rausgekriegt haben, ist, dass diese Spinorfelder, also Zweier-Spinorfelder, Psi1, Psi2, dass die halt eben tatsächlich einen Spin mit sich bringen, der 1/2 beträgt. Jetzt nochmal ganz kurz, woher kommt das mit dem 1/2? Also wo manifestiert sich das? Wir haben letztendlich nichts anderes gemacht, als diese Schrödinger-Gleichung mit dem eingekoppelten Spin zu betrachten und haben gesagt, wenn wir die rotieren lassen, muss ja das Gleiche rauskommen. Also das, was wir physikalisch in einem Experiment anschließend feststellen, muss identisch sein, ob ich das Koordinatensystem so hinlege oder ob ich es irgendwie anders hinlege, also rotiert hinlege. Und da sich das B-Feld ganz normal wie ein Feld, wie ein Vektorfeld halt eben transformiert, haben wir dieselbe Anforderung an das Sigma-Feld gestellt, also an den Sigma-Vektor gestellt. Und nachdem wir vorher schon mal sagten, dass dieser Rotationsoperator U ein unitärer Operator sein muss, damit halt eben Psi mal Psi gleich konstant ist, blieb jetzt letztendlich für diesen Operator A nichts anderes übrig, drei Tafeln weiter, als dass der halt eben irgendwas mit dem Sigma-Vektor zu tun hat. Das heißt, hier an der Stelle haben wir quasi, das sieht man explizit, das Sigma hereinbekommen. Also wir haben es dann anschließend in eine S umgetauft mit ein paar Vorfaktoren. Aber hier steht ja eigentlich der Sigma-Vektor. Und der erzeugt halt eben quasi genau, so wie es das letzte Mal dieser Spin 1 war, erzeugt der halt eben jetzt den Spindenhalb. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal in Verlegenheit kommen sollten, in der theoretischen Physik, irgendwelche Felder, Sie könnten sich jetzt auch überlegen, okay, ich mache jetzt ein Feld auf, was halt eben nicht zwei Komponenten, sondern vier Komponenten hat, oder was nicht vier Komponenten, sondern acht Komponenten hat. Wir hatten das letzte Mal ja ganz kurz, haben wir es ja angerissen. Sie könnten ja die zwei Spinvektoren nehmen. Sie könnten bei den Nukleonen Proton, Neutron auseinander dividieren, da hätten Sie schon 2 mal 2. Und dann haben Sie noch Materie, Antimaterie und schon haben Sie einen achten Spinor. Na, da müssen Sie sich überlegen, dieser achte Spinor, das kriegen Sie ja jetzt sagen wir, von der Anschauung her nicht mehr gebacken. Was passiert mit dem, wenn ich jetzt den Raum drehe? Ja, passiert mit dem achten Spinor dann auch etwas, dass die ganzen Komponenten sich irgendwie miteinander vermengen oder passiert das nicht? Was müssen Sie machen? Sie müssen einfach sich anschauen. Also, und Sie wissen jetzt möglicherweise nicht, welchen Spin hat denn dieses Teil. Gut, ich meine, wir würden jetzt mal mutmaßen, es hat weiterhin Spinnenhalb, weil es sollte nichts ändern, ob ich jetzt halt eben ein Spinnenhalbteilchen halt eben nochmal unterteile in Proton-Neutron und dann in Materie-Antimaterie. Aber wenn Sie es nicht wissen, dann gucken Sie einfach, wie sieht das Ganze aus, die ganze Schrödinger-Gleichung aus, wenn ich sie rotieren lasse. Und auf die Art und Weise bekommt man quasi raus, wie groß der Spin eines Teilchens ist. Ja.
Mir fehlt gerade noch eine Motivation. So haben wir oben, die Bezahlung von oben und rechts, steht AN gleich ANN, genauso wie AN.
Ja.
Und wir haben jetzt festgestellt, ANN für alle N und M gleich ist mit N halb A.
Ja.
Aber wieso dürfen wir dann den Index M beim Sigma durch einen Index N absetzen?
Also die würden anschließend durch die Summation ja sowieso alle gleichberechtigt vorkommen. Deswegen haben wir sie einfach mal locker ersetzt.
Aber würden nicht alle Sigmas auftauchen durch die Summation?
Ach so, jetzt weiß ich, was ich meine. Da ist mir irgendwo ein Delta noch flöten gegangen. Wo ist es flöten gegangen? Das finde ich schön, diese kritischen Zuhörer, wo man anschließend selbst überlegen muss. Also irgendwo zwischen der Zeile hier und der Zeile muss noch irgendein Delta auftauchen. Zwischen der hier. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich sehe es jetzt nicht. Also wie gesagt, irgendwo muss hier noch ein Delta NM auftauchen. Ich sehe es jetzt nicht. Tafelblick. Ich würde Sie jetzt gerne auf die nächste Vorlesung vertrösten, aber das ist jetzt problematisch, ne? Aber Sie haben recht, so wie es davon steht, ist noch ein Delta davor. steht ein M. Ja, weil das hat ja nur etwas mit dem M zu tun, hat ja nichts mit dem N da drüben zu tun. Hier steht ein M. So, und jetzt kommt es hier noch mit dran. Ja, weil es darf ja keine Summation über die Epsilon mal Sigmas passieren, sondern es darf genau nur für den Fall N gleich M etwas passieren. Also damit das da drüben hier identisch ist mit dem, muss hier das Epsilon MJI irgendwie überführt werden in Epsilon NJI. Das heißt, das M und das N müssen gleich sein. Ja? Ja, aber hier habe ich ja tatsächlich noch eine Summe stehen. Hier hinten habe ich keine Summe mehr stehen. Und deswegen muss die Summe irgendwie zusammenbrechen. Die Summe bricht nur dann zusammen, wenn ich halt eben so ein Delta in dem einfüge. Gerade noch die Kurve gekriegt. Schön. Danke. Gut, jetzt haben wir also gesehen, wie wir für die zwei Spinoren plötzlich einen Spin einen Halb rauskriegen. Was passiert jetzt, wenn ich mehrere Teilchen habe, die alle miteinander irgendeinen Drehimpuls L mit sich tragen? Das heißt also, wenn ich jetzt einen Vielteilchenzustand habe, der ja nicht ganz so weit von der Hand zu weisen ist, weil eigentlich ist die ganze Welt nur aus Vielteilchen, besteht die ganze Welt nur aus Vielteilchen. Das heißt also, ich habe letztendlich Wellenfunktionen, die von R1, R2, R3 und so weiter und so weiter und so weiter, bis T halt eben, aus vielen, vielen einzelnen Teilchen bestehen. Und das ist die Gesamtwellenfunktion dieser vielen Teilchen. Also etwas wie Psi zu irgendeinem Eigenwert Alpha mal Ri, T. Dann müssen diese Teilchen ja ebenfalls wieder der Schrödinger-Gleichung genügen. Und für diese Schrödinger-Gleichung muss wieder gelten Psi Alpha Strich bis irgendwie aus dem alten Zustand Psi Alpha von Ri, T herausdeduzierbar mit irgendeinem unitären Rotationsoperator UR von Phi. Was man jetzt machen kann, ist, dass man diese ganze Nomenklatur, die wir eben durchexerziert hatten, oder das letzte Mal eigentlich durchexerziert haben, dass man die jetzt auf diesen vielteilchen Zustand ebenfalls anwendet. Und was man dann herausbekommt ist, ich kürze das jetzt ab, weil das ist irgendwie offensichtlich. Und ich denke, wir machen noch etwas Spannenderes, nämlich dass wir versuchen jetzt mal die Partikel oder die Drehimpulse der Partikel tatsächlich miteinander irgendwie zu korrelieren. Hier sind die alle unkorreliert. Und für den Fall kriegt man also raus, dass dieser unitäre Operator U von Phi, dass da nichts anderes ist als E hoch minus I durch H quer, Phi mal L. Und das einzige nicht Überraschende daran ist, dass dieses L jetzt einfach die Summe über die einzelnen LIs ist. Also fast eine Trivialität, man muss es halt eben mathematisch erstmal herzeigen und beweisen, aber hier oben steckt jetzt halt eben als Drehimpulsoperator einfach die Summe über alle Drehimpulse drin. Was natürlich dann wieder heißt, wenn ich jetzt betrachte, wie groß ist denn der Kommutator zwischen H und UR, dann kriege ich ja wieder raus, also es ist der Kommutator zwischen H, Exponent. Und da ich jetzt wieder irgendeinen beliebigen beliebige Drehung Phi verwendet habe, ist das wieder H,L. Und das muss ja 0 sein. So dass man also zeigen kann, dass halt eben für viele Partikel, also machen wir hier noch ein Ende vor, Endpartikel mit Drehimpuls, dass für viele Artikel halt eben letztendlich dann auch wieder gilt, nicht überraschend, dass auch in der Quantenmechanik gilt, dass der Drehimpuls eine Haltungsgröße ist. Sofern, muss man dazu sagen, der Raum isotrop ist. Das haben wir das letzte Mal schon mal behandelt, das war Ihr Einwurf bei der Homogenität des Raumes, oder ich weiß nicht, Ihr. Ich habe eine Verschiebung im Raum, aber wenn ich Potenzial im Raum habe, dann ist ja der Raum nicht mehr homogen. Und dasselbe könnte natürlich jetzt hier auch passieren, dass ich halt eben eine Drehung im Raum habe, aber der Raum ist gar nicht isotrop. Wenn er aber isotrop ist, na, dann heißt das, dass hier mein Drehimpuls halt eben erhalten bleibt.
Ja. Das hat irgendwas mit Kosmologie zu tun, aber ich dachte halt so,
Kosmologie.
Man geht davon aus, dass der Raum homogen ist, aber eigentlich ist das Universum so eine Kugel, die sich ausdehnt.
Dann könnte er ja trotzdem noch homogen sein.
Ja, aber die ist eine Kugel. Ich meine, irgendwann hört doch die Kugel doch, okay, das ist ja nicht erreichbar, aber trotzdem irgendwie, gibt es irgendwelche Geometrien, die halt...
Bis ein Epsilon vor, also wenn Sie davon ausgehen, dass der Raum tatsächlich irgendeine Endlichkeit hat, was ja heutzutage nicht bewiesen ist, könnten wir ja schon sagen, okay, bis ein Epsilon vor der Hülle ist er aber homogen.
Ah, okay. Ich habe überlegt, so wann ist der Raum geschließen? Das ist krass, wie kann ich meine homogen.
Na gut, also es könnte ja Kraftzentren geben, die einfach unverrückbar sind.
Ja.
Die den Raum irgendwie, also ich meine, letztendlich allein dadurch, dass wir hier sind, ist der Raum nicht mehr homogen.
Ja.
Irgendwie sorgen wir schon dafür, dass das, wo wir jetzt gerade sind, halt eben ein zweiter Körper nicht sein kann. Also insofern ist der Raum dann nicht mehr homogen.
Ja, also es ist halt nichts in der Nähe, warum es halt
einfach. Vieles von dem, was wir erstmal machen, ist ja auch Näherung. Also wir nähern uns ja auch immer mehr der Wirklichkeit an, hoffentlich, aber es ist ja nicht so, dass wir heute schon wüssten, was die Wirklichkeit ist. Ja. Frage, oder? So, das wäre jetzt also der Fall. Ich hatte es ganz kurz in einem Beisatz gesagt, wenn diese Partikel eigentlich nicht miteinander koppeln. Was passiert jetzt, wenn ich zwei Teilchen habe? Also wir machen es jetzt mal nur für zwei Teilchen, weil für mehr Teilchen kann man es eigentlich auch gar nicht. Dann muss man Zwischenstufen einlegen. Wenn wir zwei Teilchen haben und die haben beide einen Drehimpuls. Und wir müssten diesen Drehimpuls, der koppelt sich, und wir müssten irgendwie diese Kopplung des Drehimpuls betrachten. Was machen wir dann? Das ist insofern kein akademisches Problem, weil so Mehrkörperprobleme gibt es. Also ich meine, schon wir sind ja ein Mehrkörperproblem, aber so Mehrkörperprobleme gibt es auch für 2x2 Teilchen schon. Es gibt also schon in dem Fall, dass ich zwei Elektronen habe, rund um einen Atomkern, können diese beiden Elektronen irgendwie sich miteinander koppeln. Man stellt also fest, dass ich diese Kopplung durchaus unterschiedlich manifestieren kann. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, es gibt so etwas wie eine LL-Kopplung, L plus S-Kopplung, oder es gibt eine JJ-Kopplung. Also das heißt, da werden entweder die Gesamtdrehimpulse miteinander gekoppelt oder die einzelnen Bestandteile, also der Bahndrehimpuls und der Spin, koppeln sich erstmal miteinander und dann koppeln sich insgesamt zusammen. Oder noch billiger, eigentlich ist schon diese L plus S-Kopplung. Also das heißt, das Elektron hat einen Bahndrehimpuls und bringt seinen eigenen Spin auch noch mit ein. Was soll es auch sonst mit dem Spin machen? Schon allein diese Kopplung zwischen L plus S ist so etwas wie eine Kopplung von zwei Drehimpulsen. Und das ist also das, was wir jetzt als nächstes betrachten werden, als nächstes und letztes, die Addition von zwei Drehimpulsen ist. So, wir betrachten also jetzt quasi einen Drehimpuls J1, also mit Operator J1 und einen Drehimpuls mit Operator J2. Und die sollen sich additiv zusammensetzen zu einem Gesamtdrehimpuls J. Für jeden dieser Drehimpulsoperatoren gibt es natürlich dann auch ein Psi. Psi J1 M1 und Psi J2 M2. Und es soll natürlich dann anschließend eine Gesamtwellenfunktion geben mit Psi JM. Für das J1 gilt natürlich Folgendes, oder ich schreibe es mal allgemein hin, für das JI gilt insgesamt Folgendes. Wenn ich das Quadrat des Operators auf die entsprechende Wellenfunktion JI MI loslaufen lasse, dann soll das einfach geben, das wissen wir ja schon, JI mal JI plus 1 mal die Wellenfunktion wieder selbst. Ich glaube, Sie kommen jetzt mit dem Indizes, mit dem Index, vom Index, wissen Sie, was gemeint ist, ne? Zu schwer? Nee, ne? Okay. Es gilt für das Teilchen 1, Teilchen 2 und es gilt für das Gesamte. Genau, ne? So, und natürlich soll auch für das ZI folgendes, Quatsch, da kommt jetzt kein Vektor mehr drüber, folgendes gelten, aus Operatorzeichen kommt immer noch drüber, wenn ich das auf JI, MI loslaufen lasse, dann muss das JZI mal Psi, also JZI ist Quatsch, MI mal JI, MI geben. So, was wir jetzt haben wollen. Ja, das ist richtig. Ich muss gestehen, wir sind jetzt ein Kapitel weiter in dem Buch und da hat er zwischendurch H quer wirklich 1 gesetzt, deswegen. Ja. Also wir wissen dann einfach intuitiv, so wie er das eben sagte, da steht ja noch ein H quer, also Quadrat bei der zweiten, bei der vorletzten Gleichung und ein H quer bei der letzten Gleichung drin. Ist klar. Aber völlig richtig. So, wir versuchen jetzt Folgendes, dass wir sagen, die Gesamtwellenfunktion Psi JM, die wollen wir irgendwie aus den, jetzt schreibe ich es wieder hin, aus den beiden einzelnen Wellenfunktionen Psi J1, M1, Psi J2, M2 erzeugen. Wir koppeln das irgendwie miteinander, wir wissen nicht so genau, wie wir es koppeln. Letztendlich soll es aber so sein, dass wir hier irgendwie einen Vorfaktor davor haben. Und dieser Vorfaktor, der hat dann auch einen Namen bekommen. Das ist nämlich der Clebsch-Gordan-Koeffizient. Und man baut den so auf, also nur von der Logik her, man sagt, das J1 und das J2 müssen sich irgendwie zu dem J koppeln. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Wir sagen jetzt erstmal nur, das sind die Koeffizienten. Ja? Und das M1 und das M2, die müssen sich irgendwie zu dem Samt-M koppeln. Und es gilt ebenfalls wieder die Einsteinsche Summenkonvention, das heißt, wir summieren über alles, was geht ja, über J1, J2, über M1, M2. Das Kreuz soll einfach erstmal die noch unbekannte Kopplung beschreiben. Wir werden dann anschließend Folgendes machen: Das Kreuz wird nichts anderes werden als Psi mal Psi. Ja, also jetzt in der Einführung, Sie können es jetzt schon wieder weglassen. In der Einführung war es nur erstmal so, also als ich es zum ersten Mal hingeschrieben habe, oder als ich es hingeschrieben habe, sollte es nur bedeuten, ich koppel die beiden irgendwie miteinander. Das ist genau Jein. Weil beim Vektorprodukt na gut, wenn Sie es ganz abstrakt bezeichnen, ja. Ne, da hätten Sie jetzt hier nee, eigentlich nicht. Ne. Hier haben Sie eine definierte Wellenfunktion, hier haben Sie eine definierte Wellenfunktion und hier haben Sie am Ende auch eine definierte Wellenfunktion, jeweils ein Skalar. Also hier haben Sie ja ein Skalar stehen, hier haben Sie ein Skalar stehen.
Das ist aber eine algebraische
Ich korrigiere mich. Eigentlich haben Sie hier kein Skalar stehen, sondern hier haben Sie auch einen Vektor stehen, weil ja die verschiedenen M1, die es hier gibt, von minus J1 bis plus J1. Und die verschiedenen M2s, die es hier gibt, von minus J2 bis plus J2. Das ist ja jeweils auch für sich ein Vektor. Ja. Insofern ja, wir summieren dann anschließend über diese verschiedenen Kombinationen der einzelnen Komponenten. Haben da irgendwie einen Vorfaktor davor, von dem wir noch nicht wissen, wie er aussieht. Also insofern haben Sie recht. Wir können es als eine Verallgemeinerung betrachten. Ja. Mhm. Gut, also um es explizit zu machen, hier steht jetzt nochmal eine Summe. Wir werden dann später sehen, dass hier eine Summe über M1 und M2 notwendig ist. Das heißt also, wir summieren damit nur noch über die Z-Komponenten, gehen also davon aus, dass wir eine Wellenfunktion von J1 und J2 haben, also zwei Wellenfunktionen, die zu J1 bzw. zu J2 dazugehören, aber die unterschiedlichen Z-Werte, also das M, I, die dürfen halt eben variieren und über die summiere ich irgendwie, um dann anschließend da vorne zu dem J zu JM zu gehören, gelangen. Gut. Erstmal soweit klar. Ich schaue mir jetzt mal an, wenn ich jetzt auf diese Wellenfunktion, die ich jetzt hier erstellt habe, von denen ich noch nicht weiß, wie ich sie irgendwie zusammenkoppel. Also jetzt wie beim Kreuzprodukt, ich wäre jetzt noch nicht in der Lage, halt eben zu sagen, wie diese Vorfaktoren hier aussehen. Ich bin es auch im Augenblick noch nicht. Aber wir können jetzt gleich irgendwie rauskriegen, wie sie aussehen könnten. Dazu machen wir Folgendes. Wir lassen das JZ, also den Operator JZ, einfach mal auf das PsiJM laufen. Wirken. Das JZ soll einerseits sein JZ1, plus JZ2 mal PsiJM. Und jetzt würde ich sagen, okay, ich lasse es JZ1 plus JZ2 dann also auf diese Summe wirken mit den Kläppchen. So, und was wird jetzt passieren? Das JZ1 kann ich also in die Summe ziehen, das wird am Kläppchen vorbeiwandern, wirkt auf das PsiJ1 M1 und erzeugt mir daraus ein M1. Also projiziert mir das M1 heraus. Das heißt also, was ich jetzt hier stehen habe, ist die Summe über M1, M2. Da steht also ein M1 mal der Kläppchen Und das JZ2, das wird genau dasselbe machen. Also hier, das wird quasi jetzt allerdings nicht auf das PsiJ1M1 wirken, sondern auf das PsiJ2M2. Wird mir hier ein M2 herausprojizieren. In der alten Sprache ein M2H quer. Und damit haben die beiden Operatoren ihre Schuldigkeit getan. Ich hätte aber auch von vornherein das hier ernst nehmen können. Ich lasse das JZ einfach auf das PsiJM laufen. Was würde dann dabei rauskommen? Also aus dem hier würde herauskommen, dass es irgendein M mal PsiJM. Ich schreibe es noch ein bisschen weiter vorne hin. Und für das PsiJM setze ich bitte genau diese geklebschte Darstellung ein. Das ist also dann M mal J1, J2J, M1, M2M, PsiJ1, M1, PsiJ2, M2. Wenn ich die beiden voneinander abziehe, dann steht ja links JZ mal Psi minus JZ mal Psi, also steht links eine 0. Und rechts steht eine Summe über M1 plus M2 mal Klebsch mal Psi minus eine Summe über M mal Klebsch Psi mal Psi. Also kann ich das insgesamt zusammenfassen als M1 plus M2 minus M mal Klebsch. Mal PsiJ1, M1, PsiJ2, M2. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, M1 plus M2 minus M ist 0. Gut, dann ist egal, was nachfolgt, dass also die Beiträge, hier steht hier noch M1, M2, Summe drüber, die Beiträge, die in dieser Summe stehen, die sind alle miteinander 0. Aber es gibt halt eben auch den Fall, dass M1 plus M2 minus M ungleich 0 sind. In dem Fall muss der Klebsch 0 sein. So, das heißt letztendlich, dass der Klebsch immer so etwas sein muss, wie, also dass in dem Klebsch in diesen Fällen quasi M2 ersetzt werden muss durch M1 minus M oder das M muss ersetzt werden durch M1 minus M2. Was man meist macht, ist, dass man Folgendes schreibt, ist gleich Summe über M1, M2, J1, J2, J und dann schreibt man M1, M minus M1. Das Ganze zusammengeklebt zu M. Mal PsiJ1, M1, PsiJ2, M2. Also der Klebsch muss verschwinden, wenn M ungleich M1 plus M2 ist. Das ist genau die Aussage, die jetzt da drin steht. Also es ist eine Matrix, wir kriegen sie gleich raus, wie sie aussieht. Ich habe jetzt noch einen Fehler gemacht, hier hinten kann ich natürlich das M2 auch gleich ersetzen. Durch M minus M1. Es ist zwar ein bisschen unübersichtlich. Sie können es in ein Komma abtrennen oder hinten eine Klammer setzen, wie Sie es auch immer machen wollen. Und die Summe bricht natürlich insofern dann auch zusammen. Ich habe dann keine Doppelsumme mehr, sondern nur eine Einfachsumme, weil damit hier alle M2s belegt sind, nämlich als M minus M1. So, ich mache jetzt gerade mal ein bisschen Platz. Ja.
Damit haben wir jetzt aber im letzten Mal schon gesagt, dass die Match nicht 0 sein muss, wenn du die anderen Karten willst.
Ja.
Können wir darüber keine Aussage machen?
Darüber können wir keine Aussage machen. Nur ist klar, dass diese Terme ja in der Summation trotzdem keine Rolle spielen. Weil dann ist ja der Vorfaktor halt eben 0. Also entweder wird der Klebsch 0 oder halt eben das andere Teil. Das ist richtig, ja. So, auf der anderen Seite erwarten wir natürlich, dass wenn ich jetzt das J-Quadrat anwende auf das Psi-JM, ich hatte es ja eigentlich schon mal geschrieben, dass das halt eben gibt J mal J plus 1 plus H-Quer-Quadrat mal H-Quer-Quadrat mal Psi-JM. Und wir wissen von dem M, dass er alle Werte von minus J bis plus J einnimmt. Das heißt also, es gibt 2J plus 1 Werte für M. Und wir wissen auch, dass M max gleich J ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, Entschuldigung, gleich J ist. Es ist die Frage, wie groß ist J max? Und jetzt machen wir mal einerseits, wir machen es mal ganz geometrisch. Ich habe also hier so ein J1 als Drehimpuls des einen Teilchens und habe jetzt hier ein J2 mal Drehimpuls des zweiten Teilchens. Wie groß ist das J max, was ich überhaupt erzeugen kann? Das J max seinerseits ist gleich J1 plus J2. Ich hätte es halt eben nicht so dämlich hinlegen dürfen, wie ich es gemacht habe, sondern ich hätte es halt eben so hinlegen müssen. Dann wäre das insgesamt der maximale Drehimpuls, den ich überhaupt erzeugen kann. Das heißt also, auch mein M max, was ich überhaupt erzeugen kann, also M max ist eigentlich gleich J max, ist gleich J1 plus J2. Auf welche Art und Weise kann ich das erzeugen? Wie oft kann ich das erzeugen? Also auf wie verschiedene Arten kann ich das erzeugen, dieses M-Max? Zwei? Auf zwei Arten und Weisen? Wie?
J1 plus J2 minus J1 plus J2.
Gut, genau. Also einerseits nach oben, andererseits nach unten, wenn ich jetzt nur den Wert von dem M, also den Betrag von dem M hier betrachten würde. Jetzt betrachte ich mal den Wert M ist gleich M max minus 1. Wie kann ich mit denen erzeugen? Ja. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Genau. Ja, also um das nochmal klar zu machen. Also so einigermaßen grafisch wäre das möglicherweise das, was Sie zuerst gesagt haben. Ich lasse den J2 von vornherein mit einem H quer weniger in M-Richtung rotieren und erzeuge auf die Art und Weise halt eben jetzt hier ein M-Max minus 1. Dasselbe hätte ich jetzt machen können für das J1. Ich lasse das 1 weniger in Z-Richtung rotieren, habe also hier ein H quer verloren, setze das J2 einfach oben drauf und erzeuge auch dadurch insgesamt ein H quer weniger. Oder die andere Aussage ist halt eben, ich lasse J1 und J2 genauso stehen, wie es ist, aber lasse hier ein H quer weniger, sagen wir, das wäre dann, und lasse das insgesamt so rotieren. Das heißt, das J hätte immer noch J1 plus J2, aber, also J ist gleich J1 plus J2, aber das M ist halt eben trotzdem J minus 1. Während ich bei dem anderen halt eben habe, dass das J gleich J1 plus J2 minus 1 ist. Und das wäre jetzt hier die blaue Kiste. Und dann hätte ich zwei Möglichkeiten. Ist gleich J1 minus 1 plus J2 oder ist gleich J1 plus J2 minus 1. Ja? Und in dem Fall wäre M gleich J. Also gleich diesem J, wie ich es vorher halt eben konstruiert habe. Ja.
Sind das, was in blau geschrieben ist, sind das wirklich zwei verschiedene Zustände? Oder, weil eigentlich haben wir ja ununterscheidbare Teilchen. Also J1 und J2 können wir zwar vom Index her unterscheiden, aber in der Realität sind wir sie eigentlich nicht unterscheidbar.
Das kommt jetzt darauf an. Ich hatte ja gesagt, wir müssen es, also wir können jetzt betrachten, dass es zwei Teilchen sind. Wir könnten aber zum Beispiel auch betrachten, dass es das eine der Drehimpuls ist. Das andere ist der Spin. Dann wären es unterscheidbare Zustandsgrößen. Na, also es hätte jetzt nichts mit Teilchen zu tun, da haben Sie recht, wenn Sie jetzt zwei Elektronen nehmen, die können Sie eigentlich nicht unterscheiden, sonst wären halt eben einfach zwei unterschiedliche Zustandsgrößen. Wobei ich in der Kombination trotzdem berücksichtigen muss, dass ich zwar die Teilchen unterscheiden kann, sie aber trotzdem irgendwie austauschbar bleiben müssen. Also da muss man dann aufpassen, was die Anzahl betrifft. Also jetzt in der Allgemeinheit auf jeden Fall gilt das erstmal so, wie es da vorne steht. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hinschreiben wollte, dann wäre das also ein Zustand, in dem das J1 minus 1, M1 mit dem J2 M2 matcht. Wobei wir von dem M2 schon wissen, dass es eigentlich M1 minus M ist. Also müsste, oder M minus M1 ist. Und der Zustand wäre dann korrespondierend dazu, J2 M2 wäre also auch wieder M. Nee, Entschuldigung, hier steht einfach noch das J1, M1 mal Psi von J2 minus 1, meine Güte, die ganzen Koeffizienten da, M minus M1. So, wir hatten da oben gesagt, es gibt zwei J plus 1 Werte. Wenn ich jetzt für M, wenn ich jetzt die einzelnen Zustände mir vorher nochmal anschaue, dann haben die ja auch eine gewisse Vielfalt an Zuständen. Der eine Zustand, also der für die Wellenfunktion 1, der hat zwei J1 plus 1 Werte. Und der andere hat zwei J2 plus 1 Werte. Okay. Was will uns das sagen? Die Anzahl der Zustände, die es geben kann, darf ja nicht verloren gehen. Das heißt, 2J1 plus 1 mal 2J2 plus 1 muss 2J plus 1 sein. So wie es da steht, ist es nicht ganz richtig, weil nämlich die Anzahl der, oder nee, die unterschiedlichen Zustände J nämlich nicht sein müssen, also weil die nämlich variieren können, das haben wir nämlich eben hier gesehen. J kann ja sein J1 plus J2, kann aber auch sein J1 plus J2 minus 1, könnte auch sein J1 plus J2 minus 2 und so weiter. Was wäre der kleinste Zustand, den wir erreichen können? Was wäre das kleinste J, was wir erreichen können? 0. Wenn J1 gleich J2 wäre, 0. Wenn es jetzt ungleich ist. Genau. Ja, also das Minimum, was wir erreichen können, wir lassen es jetzt mal in der Größenordnung, ist ja, dass das hier 2 jetzt hier nach unten zeigt. Dann wäre das hier quasi, was überbleibt, wäre das kleinste J, was überhaupt geht. Das wäre das J-Min. Und so wie Sie richtig sagen, muss aufpassen, das J-Min ist gleich J1 minus J2, sofern das J1 größer ist als J2 oder umgekehrt halt eben, ist gleich J2 minus J1, wenn es J2 größer ist als J1. Das heißt, das Kleinste, was passieren kann, ist Betrag von J1 minus J2. Klar? So, und jeder dieser Zustände, die ich jetzt hier hingeschrieben habe, dieses J und dieses J, trägt jeweils mit seinem J, was er gerade hat, 2J plus 1-fach bei. Das heißt, hier vorne steht noch eine Summe über J von J-Min bis J-Max. Vom kleinsten Zustand bis zum größten Zustand. Das heißt also, wir wissen jetzt hier, dass wir hier stehen haben J1 minus J2 bis J1 plus J2, 2J1 plus 1. Wenn wir es übrigens nicht geometrisch abgeleitet hätten, diese Aussage mit dem, also wenn Sie jetzt nicht drauf gekommen wäre, mit dem J-Min ist gleich J1 minus J2 Betrag, dann hätte ich es einfach erstmal offen gelassen. Hätte gesagt, okay, das J-Max, das sehen wir ein, das ist J1 plus J2 und hier unten steht ein J-Min. Dann hätte man wirklich alle Beiträge aufsummieren müssen, hätte damit eine Bestimmungsgleichung für das J-Min rausgekriegt. Dann hätte man das Gleiche erreicht. Also das heißt, man kriegt sowohl algebraisch raus, dass das J-Min gleich dem hier ist, wie auch einfach geometrisch anhand dieser Anschauung. Man nennt das auch die Dreiecksbeziehung, nämlich die Dreiecksbeziehung zwischen diesen drei Drehimpulsen J1, J2 und J. Nee, es gilt immer, dass J1, J2 und J irgendetwas mit H quer zu tun haben müssen. Also, dass sie nicht beliebig im Raum stehen müssen, dürfen, sondern dass die Abweichung quasi immer nur, hier stehen ja überall H quers hinten dran, wie er ja schon richtig bemerkt hat, dass die quasi immer nur um ein H quer runtergehen dürfen. Und das ist die Aussage dieser Dreiecksbeziehung hier. Also, dass die Beträge von J von J1 bis J, plus J2, da vorne steht es, von J1 plus J2 immer um 1 reduzieren, bis man halt eben hin zu diesem Betrag da kommt. Gut, was wir jetzt normalerweise machen müssten, aber jetzt haben wir keine Zeit mehr, sorry, das ist, dass man diese Clebsch-Gordan-Koeffizienten tatsächlich halt eben ausrechnet. Das kann man einfach, also das kann man relativ einfach machen, indem ich wieder genau mit diesen Drehimpulsoperatoren halt eben anfängt zu hantieren und dann halt eben bestimmte Aussagen für diese Clebsch-Gordan-Koeffizienten rauskriegt. Weil die erste Aussage haben wir jetzt getroffen. Das ist nämlich die, dass halt eben dieses M2 halt eben bestimmte Kriterien erfüllen muss, nämlich dass es sein, nur sein darf M minus M1, ansonsten sind sie alle miteinander 0. Und nur in dem Fall sind sie halt eben von 0 unterschiedlich. Ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt einfach ein paar hinschreibe von den Werten her. Das sollten wir besser entwickeln, aber wie gesagt, da haben wir jetzt die Zeit nicht mehr zu. Also brauchen wir noch mehrere Seiten halt eben, da habe ich mich jetzt irgendwie verschätzt. Gut, ja. Also was wir haben ist, man hat ja hier jetzt quasi so eine 2J1 plus 1 mal 2J2 plus 1. Matrix, die man aufbauen kann, wo nämlich diese Werte M halt eben unterschiedlich in der Landschaft liegen können, so wie wir es eben herausgeschält haben. Das gibt jetzt eine Matrix der Dimension 2J1 plus 1 mal 2J2 plus 1. Also Riesenmatrix. Was man sieht, ist, dass diese Riesenmatrix letztendlich zerfällt. Hier hat man genau einen Zustand, der das, ich lasse jetzt mal das Minus M weg, was Sie eben noch gesagt hatten, hier hat man genau einen Zustand, der das erreicht, das ist nämlich der, den wir da vorne haben. Also, wo haben wir es stehen? Das J-Max ist J1 plus J2, das M-Max ist auch J1 plus J2. Der nächste ist hier schon quasi eine 2x2 Matrix. Den kriegt man nämlich, wie wir es hier gesehen haben, auf zwei verschiedene Weisen hin. Einerseits das ist die rote Variante und dann zweimal diese blaue Variante. Und der nächste ist dann schon so eine 3x3 Matrix und so weiter. Und die ganzen anderen Elemente hier sind alle miteinander 0. Das sind nämlich die Clebsch-Gordans, die wir eben gerade ausgeschlossen haben. An was?
Jordan-Platte.
Das sagt mir jetzt nichts.
Man kann ja Matrizen diagonalisieren, aber man kann sie auch die Jordaner in normalen Formen. Keine Ahnung, nun müsste man das.
Nee, das ist auch so. Also, wir haben jetzt hier wirklich die Diagonale. Und in diese Diagonalen sitzen halt eben genau diese n mal n Matrizen halt eben drin. Gut. War das die Frage? Ich weiß jetzt nicht mehr. Was war die Frage?
Ob das System allein durch J und N charakterisiert
wird? Nee, das sieht man halt eben jetzt hier, dass man genau, hier sieht man es halt eben, es ist durch J und M charakterisiert. Hier sieht man aber, dass man halt eben schon Möglichkeiten hat, dasselbe J und dasselbe M zu erreichen. Okay, so, ich wünsche Ihnen erstmal eine gute Klausur. In 14 Tagen und zweitens weiterhin viel Spaß an der theoretischen Physik und ja, insgesamt ein gutes Studium. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen beitragen konnte dazu und bedanke mich bei Ihnen. Also.
Das ist der CO3 wieder.